So, krankheitsbedingt, letzte Woche gab es einen Reload, jetzt etwas verspätet der Jahresrückblick rhetorischer Art aufs Jahr 2025. Grundsätzlich verstehe ich jeden, der sagt, nein, bitte keine Jahresrückblicke, auf dieses Jahr will ich wirklich nicht zurückblicken, aber rhetorisch lohnt es sich eben doch. Und was die rhetorischen Highlights für mich im Jahr 2025 waren, das erfährst du gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Ja, zunächst mal natürlich ein frohes neues Jahr, das uns hoffentlich auch wieder viele Highlights bringt. Jetzt bringt es uns erstmal ein paar Lowlights. Also das Jahr legt ja gleich so richtig los mit Ereignissen, auf die man auch hätte verzichten können. Und natürlich sind es gerade auch Ereignisse, auf die man hätte verzichten können, die rhetorische Glanzleistungen erst ermöglichen. Denn ganz klar, richtig gute Rhetorik zeigt sich eben meist in den schwierigen Momenten. Das sind nicht die Festtagsreden, die man in lockerer, entspannter Atmosphäre hält, sondern fast alle Highlights, die ich in dieser Folge für dich dabei habe, zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie unter besonders schwierigen Umständen hervorgerufen wurden, dass man Rhetorik nutzt, um mit schwierigen Ereignissen in irgendeiner Form umzugehen. Darauf werden wir gleich zurückblicken. Wenn du mit schwierigen Ereignissen souveräner umgehen möchtest, empfehle ich dir nochmal ganz herzlich meine 4-Wochen-Challenge für mehr Souveränität im Alltag. Wenn du mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten willst und dafür auch gleich einen Masterplan haben willst, dann schau in die Shownotes, da habe ich es dir verlinkt. Auf der Seite kannst du dich ganz einfach eintragen und auch jederzeit wieder austragen, die 4 Wochen durchmachen und einfach sehen, was das mit deiner Souveränität im Alltag und deiner Wirkung auf andere Menschen macht. Sei gespannt. Ich bin mit dieser Challenge wirklich hoch zufrieden und habe bisher auch kein negatives Feedback gehört. Von daher, ja, probier's mal aus und lass mich gerne wissen, wie es für dich war, diese 4-Wochen-Challenge zu durchlaufen. Und wenn ich dich sonst im Bereich Training, Coaching unterstützen kann, klar, weißt du, wie du mich erreichst. So. Jetzt aber zu den Highlights. Und wir haben dieses Jahr 2025 begonnen mit vorgezogenen Neuwahlen. Auch wieder so ein Anlass, auf den die regierenden Parteien wahrscheinlich ganz gerne verzichtet hätten, der aber trotzdem durch den Bruch der Ampelkoalition nötig wurde. Und rhetorisch hervorgestochen haben für mich nicht die alten weißen Männer à la Scholz, Merz und in gewisser Weise auch Habeck, sondern tatsächlich Heidi Reicheneck, die mit einer Art Staccato-Reden im Bundestag, aber auch in Interviews, es geschafft hat, die Aufmerksamkeit der Generation TikTok für sich zu gewinnen, mit wirklich sehr, sehr schnellen Sprechsalven, mit jedem Satz ein Treffer, ohne Leerphrasen, ohne, ach, vielen Dank für die Frage, bla bla bla, nein, sondern gleich zack, 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 so, dass man es auch eigentlich gar nicht schneiden kann oder irgendwas in einen anderen Kontext setzen kann, sondern sie hat einfach so richtig hart durchgezogen. Eine unglaubliche Dynamik, die sie da an den Tag gelegt hat. Und sie hat damit tatsächlich die entscheidenden Prozentpunkte für die Linke gewonnen. Also wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Die Linke stand nach dieser ganzen Geschichte mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht davor, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, unter die 5%-Hürde. Und dann, natürlich, es waren auch die alten weißen Männer à la Gysi und so weiter, die da auch geholfen haben, die natürlich auch ihren Teil beigetragen haben. Aber Heidi Reicheneck hat in der Öffentlichkeit sehr stark ein Bild einer modernen, jungen, weiblichen, linken Partei aufgerufen und das eben gerade mit dieser unglaublich schnellen Sprechgeschwindigkeit, mit dieser Dynamik, mit diesem In-Your-Face. Und das hat gezeigt, dass wenn man einfach anders ist als die anderen, also ich muss sagen, ich persönlich fand es manchmal ein bisschen schwer, ihr zu folgen. Ich mag das durchaus, wenn Menschen auch mal zwischendrin atmen, bevor sie weitersprechen, und hätte das Ganze ruhig ein bisschen ruhiger für mich haben können. Aber ich war anscheinend auch nicht die Zielgruppe. Also ihre Zielgruppe hat sie hundertprozentig erreicht. Das Ganze war auch nicht irgendwie chaotisch, dass sie so vor sich hin verbal gestolpert wäre, sondern das hatte alles Methode und hat wirklich zack, zack, zack sehr präzise funktioniert. Dieses Pam, 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 Einsatz nach dem anderen rausschießen. Und ja, wie gesagt, mir war es fast ein Tick too much, aber der Erfolg gibt ihr definitiv recht, dass diese Methode funktioniert hat und entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Linke jetzt, glaube ich, immer noch rund um die 10% steht. Also man sieht, Rhetorik, die Art und Weise, wie jemand seine Inhalte kommuniziert, kann tatsächlich gewaltig gleich mehrere Prozentpunkte in Bewegung bringen. So, von jemandem, der sehr, sehr schnell spricht, wie Heidi Reichenick, gehen wir jetzt zu jemandem, der sehr, sehr lang gesprochen hat. Und zwar gehen wir von Januar, Februar, wo die Bundestagswahl, also der Wahlkampf davor war, jetzt über zum April und zu Cory Booker. Cory Booker ist der US-Politiker, der einen neuen Rekord aufgestellt hat im Reden im Kongress. Also das nennt man einen Filibuster. Ja, man spricht möglichst lang und zieht damit möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich. Das gab es schon oft in der Geschichte der USA, also jetzt auch nicht ständig, aber jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber das gab es immer mal wieder. Da wurde dann manchmal auch das Telefonbuch vorgelesen. Die Regeln sind relativ einfach. Es gibt keine Redezeitbegrenzung, außer die Person hört irgendwann auf zu reden. Das heißt, du musst in einer Tour durchsprechen. Und Cory Bookers, so roundabout, ich weiß gar nicht, wo der Rekord jetzt letztendlich gelandet ist. Es war auf jeden Fall schon so, dass man gemerkt hat, es ging jetzt sehr an seine Grenzen. Ich schaue jetzt gerade mal nach, wie lang das Ganze war. Genau, am 31. März ging es los und in den 1. April hinein. Und letztendlich hat er das Ganze dann über 25 Stunden gezogen. 25 Stunden und 5 Minuten hat Senator Cory Booker hier gesprochen. Und der Rekord vorher war bei 24 Stunden und 18 Minuten aus dem Jahr 1957, ausgerechnet gegen den Civil Rights Act, also gegen die Gleichberechtigung schwarzer Menschen. Da dagegen wurde damals von einem Abgeordneten aus South Carolina gesprochen und jetzt hat Cory Booker als Person of Color diesen Rekord sich geschnappt, fast 50 Minuten mehr draus gemacht, gegen die Politik Donald Trumps. Und zeigt damit, dass Rhetorik auch dann wichtig ist, wenn es nicht mal um Inhalte in dem Sinne geht. Also er hat Trump kritisiert, aber darum ging es ja eigentlich gar nicht, sondern ein Zeichen zu setzen für freie Meinungsäußerung, für Free Speech mit dieser Rekordrede von über 25 Stunden. Egal, was er da im Einzelnen erzählt hat. Und ja, Kollegen, Kolleginnen haben ihm ja auch geholfen, indem sie sehr, sehr lange Zwischenfragen gestellt haben. Zwischenfragen, währenddessen er nicht reden musste. Und nochmal zur Erinnerung, hätte er längere Zeit nicht geredet, also längere Zeit in Anführungszeichen, dann hätte man das Ganze abgebrochen und ihm das Wort entzogen. Ebenso die Themen auf Toilette gehen und so weiter, da gibt's klare Regeln. Ja, wie weit man da überhaupt kurz vom Rednerpult weg darf und nicht. Also das ist, es ist schon fast eine Show sozusagen und Cory Booker hat definitiv eine Show draus gemacht, eine Redeshow. Und das fand ich sehr beeindruckend, habe das Ganze auch tatsächlich dann die letzten Stunden live am PC verfolgt im Livestream und fand das unglaublich spannend, dass jemand zum einen überhaupt körperlich so lange sprechen kann, aber auch mental das durchzieht, um eben ein Zeichen zu setzen. Es gibt so viele wirklich dämliche Rekorde. Die meisten Würstchen, die jemand am Stück gegessen hat, die längsten Fingernägel, die jemand hatte. Und da finde ich sowas, die längste Rede im US-Abgeordnetenhaus, finde ich doch viel, viel sinnvoller und ein viel, viel wichtigeres Zeichen, das da gesetzt wurde. Und auch wirklich eine Leistung von daher für unsere Demokratie und diese zu verteidigen. Und damit gehen wir über in den Mai. Und so Jette Nitzart, die Grünen-Chefin, die Chefin der jungen Grünen, um genau zu sein, der Jugendorganisation der Grünen, die jetzt auch sich gerade erst wieder geäußert hat zum Thema, ja, wer sich jetzt die Finger weggeböllert hat, der muss ja schon mal nicht zur Wehrpflicht antreten und so weiter. Und sie hat auch damals im Mai bereits provoziert und hat das damals mit ihrem Pullover getan, mit entsprechender Aufschrift, mit der sie im Parlament war und dann dort mit dem ACAB, falls du das nicht kennst, All Cops Are Bastards, dafür steht diese Abkürzung, wenn sie irgendwo hingesprüht wird, sonst irgendwas. Und ja, sie hat einen Pullover mit dieser Art Polizeikritik sozusagen getragen Und das kam dann natürlich nicht so furchtbar gut an, gerade bei konservativen PolitikerInnen. Und man darf sich natürlich fragen, ob eine Abgeordnete tatsächlich so eine Aussage, die sehr provokant und sehr ehrverletzend ist, tatsächlich tätigen sollte. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, die Empörung drüber fand ich viel lächerlicher. Also alle haben sich aufgeregt und oh, wie kann sie nur? Und so viel, was man von Rechtspopulisten hört, ist um vieles schlimmer auf der anderen Seite, was über Bürgergeld empfangende Menschen, über MigrantInnen und Flüchtlinge gesagt wird. Und ja, da ist halt eine Jungpolitikerin von einer Jugendorganisation einer Partei über die Stränge geschlagen. Und ja, das ist ihr Job als Jugendliche sozusagen. Also alte Menschen machen das meistens nicht mehr. Der Job der Provokation sollte eigentlich auch bei der Jugend liegen. Und das darf man dann kritisieren, aber dann ist auch wieder gut. Und ich fand es sehr, sehr, also ich fand die Aussage an sich nicht so toll, aber die Art und Weise, wie Jetenica damit umgegangen ist, die fand ich wieder sehr gut. Sie sagte, mich zu entschuldigen, fände ich übertrieben. Ist auch nicht zurückgetreten, ihre Amtszeit lief dann irgendwann kurz danach aus, aber sie ist nicht zurückgetreten. Keine großen Entschuldigungen, kein Zurückrudern und sie hat es auch nicht relativiert, wie es viele andere oft machen, sondern sie hat es einfach stehen lassen und hat den Shitstorm einfach ausgehalten. Teilweise auch mit Kritik aus der eigenen Partei, also so Kretschmann aus Baden-Württemberg und andere alte weiße Männer, denen kurz die Maultasche vom Löffel gerutscht war, die haben dann natürlich sich über diese Jugend von heute sozusagen empört und das ist immer ein Qualitätsmerkmal, wenn du es schaffst, dass sich alte weiße Männer über die Jugend von heute empören, hast du irgendwas richtig gemacht. Und sie hat das dann einfach ausgesessen. Also wie gesagt, die Aussage an sich, finde ich jetzt auch, muss nicht sein, gerade als gewählte Volksvertreterin. Aber die Art und Weise, wie sie dann die Kritik ausgesessen hat und diese Provokation auch die Folgen ihrer Provokation eben einfach hingenommen hat, das fand ich gerade für jemanden in dem jungen Alter sehr überzeugend, muss man ganz klar sagen. Auch überzeugend im Juni, und das finde ich jetzt sehr erstaunlich, weil wir werden noch genug Punkte haben, bei denen Friedrich Merz nicht so gut wegkommt, aber im Juni hat er tatsächlich mal einen Moment von Souveränität gehabt, den ich dir nicht vorenthalten mag, nämlich bei seinem ersten Besuch bei Donald Trump. Und Trump fragte sinngemäß, ob der D-Day damals nicht schlimm für Deutschland gewesen sei. Und Merz hat auf so eine komische Frage einfach nur geantwortet, nein, wir wurden vom Nazi-Regime befreit. Punkt. Und das war's. Also, kein Zögern, keine Verwirrung, nicht irgendwie rumgerudert, wie er das jetzt gerade bezüglich des Angriffs auf Venezuela tut, sondern da hatte er diesen einen kurzen Moment, in dem er wirklich absolut souverän reagiert hat. Und das finde ich durchaus überzeugend. Aber auf Merz kommen wir gleich nochmal zurück. Vorher ganz kurz, den Sommer hat uns eigentlich jemand überbrückt, den ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich mich so viel mit US-Politik auch nicht beschäftige. Natürlich gegen Donald Trump hat sich dann, nachdem Cory Booker diese geniale Filibuster-Aktion hatte, hat sich in den sozialen Medien mit Kurzbeiträgen und so weiter vor allem ein Mann hervorgetan, nämlich Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Kalifornien ist für sich genommen bereits die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, der Mann hat wirklich Einfluss, der Mann hat wirklich Kontrolle. Das ist noch viel stärker als jetzt hier, wenn man sagt, in der Bundesrepublik Bayern oder so oder Nordrhein-Westfalen für sich genommen. Das ist eher wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern zusammengenommen, was Gavin Newsom mit Kalifornien da an Wirtschaftsmacht reinbringt. Und Trump hat ihn natürlich ganz gern beleidigt als Newscam und so weiter, also Abschaum und sowas in die Richtung. Und Gavin Newsom hat wunderbar Trumps spezielle Rhetorik gespiegelt, sich darüber so ein bisschen lustig gemacht und ihn wirklich auf die Schippe genommen. Und ich fand, das hatte so eine gewisse Leichtigkeit, so eine gewisse Kreativität. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Gavin Newsom hat sich damit, finde ich, ganz weit nach vorne in die Reihe der möglichen Herausforderer, von wem auch immer, bei der nächsten Präsidentenwahl hervorgetan, indem er eben diesen Kampf gegen Donald Trump mit dessen eigenen Mitteln mit einem gewissen Augenzwinkern angenommen hat. Das fand ich wirklich sehr überzeugend und erfrischend, einfach, dass jemand dann nicht versucht, so furchtbar rational zu bleiben, sondern den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, irgendwelchen crazy Shit ins Internet hochladen und irgendwelche dummen Statements machen, das kann ich auch. Ja, das fand ich wirklich überzeugend. Das hat mich so ein Stück weit auf der Unterhaltungsebene definitiv abgeholt. Was mich nicht abgeholt hat dagegen, ist dann doch wieder Friedrich Merz im Oktober. Merz und das Stadtbild. Ja, du hast die Debatte vielleicht noch im Kopf. Er hat sich erst so irgendwie nebulös über das Stadtbild geäußert. Hier wäre der Punkt gewesen, entweder sitzt er es aus, wie Deniza das mit dieser Geschichte gemacht hat, oder aber er rudert halt wirklich zurück und sagt, ja, das kam missverständlich an, tut mir leid, habe ich so nicht gemeint, aber stattdessen hat er diese nebulöse Aussage noch unterstrichen mit einer noch nebulöseren. Fragen Sie doch mal Ihre Töchter. Und er das dann wieder stehen lassen, und als er dafür kritisiert wurde, hat er dann wieder irgendwas relativiert. Also er hat selbst dafür gesorgt, dass das unfassbar unsouverän rüberkam. Und jeder Nachsatz machte es noch ein bisschen schlimmer. Wer wirklich souverän kommuniziert, muss hinterher nicht erklären, was er eigentlich gemeint hat. Und wenn doch, dann sollte das ein Feedback sein. Und dann sollte man sich sehr, sehr klar und unmissverständlich ausdrücken. Aber stattdessen hat er eben dann nochmal was nachgeschoben und nochmal. Und so dieses, ja, si tacuissis, dieser alte lateinische Spruch, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben, ja, wären so, ja, er es immer noch mal schlimmer gemacht hat und immer noch mal. Und das hat sich dann wirklich so den ganzen Oktober gezogen und hat ihn auch unglaublich viel Reputation noch mal gekostet, wovon er ja so viel eh nicht mehr hatte. Das war wirklich, ja, Friedrich Merz, wie man ihn leider sehr häufig in diesem noch nicht mal ganz einem Jahr Kanzlerschaft erlebt hat. Dass Unionspolitiker oder Menschen, die der Union nahestehen, das anders können, das haben wir dann im Dezember gesehen. Michel Friedmann. Man muss ihn nicht immer mögen, er hatte früher eine Talkshow im Fernsehen. Ich habe ihn als Person nicht immer gemocht, aber sehr respektiert. Der hat vor der Statue, die das Zentrum für politische Schönheit aufgestellt hat, von dem ermordeten Walter Lübcke vor der CDU-Parteizentrale, hat er tatsächlich eine Rede gehalten. Man kann von dieser Aktion, von diesem Aktionskunst des Zentrums für politische Schönheit jetzt auch halten, was man möchte, dass die da eine Statue vor die CDU-Parteizentrale stellen, kann man auch sagen, findet man geschmacklos oder irgendwie. Oder man kann es eben nutzen, um eine wirklich überragende Rede zu halten. Und genau das hat Michel Friedmann als konservativer Mensch getan. Er hat sich dahingestellt und hat eine Rede gehalten. Es ist für mich die beste Rede, die man in Deutschland im Jahr 2025 gehört hat. Für mich der wichtigste Satz: Ich hatte noch nie Angst vor der Vielfalt der Menschen. Wenn, dann hatte ich immer Angst vor ihrer Einfalt. Das ist so ein Satz, finde ich. Für den allein lohnt es sich, sich die Rede anzuhören. Findet man auf YouTube und so weiter auch. Hör sie dir gerne komplett an, weil Michel Friedmann, man mag von ihm, wie gesagt, halten, was man möchte, aber er ist rhetorisch einfach absolut brillant. Und zeigt das in dieser Rede ohne Effekttascherei oder Polemik, so hält eine sehr ruhige, überzeugende Rede. Eine Rede, die vielleicht nicht mal überzeugen will, sondern wirklich erinnert und so Stellen hat mit Gänsehaut, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben. Für mich kam damit das rhetorische Highlight 2025 tatsächlich erst zum Ende im Dezember. Und hat dieser ganzen Aktion mit der Statue des ermordeten Walter Lübcke, wie gesagt, die Aktion ist auch umstritten, hat ihr dann durch diese Rede auf jeden Fall eine Würde gegeben, dass man sagt, allein dafür hat es sich gelohnt, dass das Ganze so passiert ist. Das heißt, 2025 hat uns gezeigt, dass gerade dann, wenn es schwierig wird, schöne Worte keine Dekoration sind, sondern selbst Handlung. Dass Worte etwas bewegen und verändern können, sei es als Symbol wie beim Filibuster, sei es wirklich als Sätze, die hängen bleiben wie in Friedmanns Rede, und sei es auch als Provokation, wie bei Yetenizat, wo sich das Entscheidende erst daran zeigt, wie auf die Provokation reagiert wird. Manchmal reicht ein einziger Satz, wie dieser Satz über Vielfalt und Einfalt von Friedmann, und manchmal braucht es eben 25 Stunden und 5 Minuten, in denen man die Aufmerksamkeit der Menschen symbolisch auf ein Thema lenkt. Ich versuche jetzt nicht, diese 25 Stunden und 5 Minuten einzuholen, sondern wir sind jetzt bei ca. 20 Minuten. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, dass du deine Ziele erreichst. Wenn ich dich dabei rhetorisch-kommunikativ unterstützen kann, hör auf die freundliche Stimme im Abspann. Und ansonsten mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.